Deutschlandfunk Interview.
Mit fast 2000 Toten gehört Frankreich zu den mit am meisten betroffenen Ländern der Corona-Pandemie. Erwartet wird am Wochenende die bisher höchste Zahl neuer Erkrankungen. Dabei ist die Lage in Ostfrankreich und in Paris bereits angespannt. Nun hat die französische Regierung die drastischen Einschränkungen des öffentlichen Lebens bis zum 15. April verlängert. Vorerst, denn nach den ersten 10 Tagen der Maßnahmen sei klar, dass man erst am Beginn der Epidemie stehe, sagte Premierminister Philippe gestern. Darüber wollen wir in den kommenden Minuten sprechen mit Henrik Utterwedde vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Reit.
Herr Utterwedde, das Elsass gilt als die bisher am stärksten betroffene Region. Was für eine Region trifft es, in der sich die Lage da gerade so dramatisch zuspitzt?
Und das trifft eigentlich eine Region, die wirtschaftlich gut dasteht, die natürlich auch im Schnittpunkt europäischer Nachbarschaften steht, mit viel Austausch. Die ähnlich wie eigentlich das Gesundheitssystem in Frankreich eigentlich der man einen guten Qualitätsstandard im Gesundheitswesen nachsagt. Ja, es ist einfach eine regionale Zuspitzung in einer sehr sehr kurzen Zeit gewesen, die eben die dortigen Hospitäler, die das dortige Gesundheitssystem überfordert hat, so wie es auch ein deutsches oder ein anderes System überfordern würde, wenn eine solche Welle mit großer Wucht kommen würde. Mhm. Und das Elsass ist im Grunde ja die erste Wucht bekommen. Man rechnet in Frankreich damit, dass die Ile-de-France, also der Großraum Paris, wo ja jeder fünfte Franzose lebt, dass dort der Gipfel erst in 1 bis 2 Wochen zu erwarten ist. Sozusagen da ist so ein bisschen die gespannte, nicht mehr Ruhe, aber dann doch der vor einem Sturm, der noch stärker wird, während eben im Elsass man bereits auf dem Höhepunkt ist, aber ein Ende auch noch nicht absehbar ist.
Premierminister Edouard Philippe hat ja gestern auch gemahnt, dass die Welle der Epidemie im Großraum Paris ankommen werde und dass die groß sei. Was bedeutet das denn für den Ballungsraum, für die Banlieue?
Naja, ich meine, Frankreich hat drastische Ausgangsbeschränkungen, die in ihrer Durchführung und in den Details deutlich strenger sind als in Deutschland. Ja, das zehrt an den Nerven der Menschen und das verschärft auch gesellschaftliche Spannungen insgesamt. Also, aber das ist eine Debatte, die wir auch noch bekommen werden. Sehr lange kann man so etwas sozusagen unverändert nicht aufrechterhalten. Das zehrt schon an den Nerven aller Menschen.
Die drastischen Einschränkungen, die Sie angesprochen haben, wurden ja gerade erst verlängert. Gibt es in Frankreich ebenso wie hier eine Debatte über ein mögliches Ausstiegsszenario? Wie wird diese Verlängerung aufgenommen?
Ich denke, dass diese Verlängerung mehrheitlich so aufgenommen worden ist, dass man sagt, resignativ sagt, ja, das ist notwendig. Es ist einfach sozusagen jede Exit-Strategie oder Exit-Überlegung ist einfach verfrüht. Man hat eben bis zum 15. April jetzt das zunächst mal verlängert, aber natürlich ist im Hintergrund sind genau wie in Deutschland auch Überlegungen da, wie geht es eigentlich dann weiter? Wie kann man eben sozusagen dann verhindern, dass ein ganzes Land sozusagen auch ökonomisch zusammenbricht? Aber da ist man noch in den ersten Überlegungen. Im Augenblick steht sowohl auch in der Rhetorik der Regierung eben sozusagen einfach der Krieg, wie es Macron hier ausdrückt, gegen die Coronavirus im Vordergrund, begleitet von eben massiven, auch wie in Deutschland, massiven Wirtschaftshilfen für Unternehmen, aber auch für Arbeitnehmer.
Wer beengt in der Banlieue lebt, der kann die Ausgangssperre vermutlich schon jetzt kaum noch ertragen. Die wirtschaftlichen Folgen davon ganz abzusehen. Sehen Sie die Gefahr von Unruhen?
Nicht unbedingt. Nein, Unruhen glaube ich nicht. Ich denke, dass solange eben tatsächlich diese Gefahr da ist, dass sich diese Situation mehr oder minder in den nächsten 14 Tagen, dass das sozusagen einfach ja gelebt werden wird von den Menschen. Aber die Spannungen nehmen zu. Es gibt auch Umfragen, dass eben sozusagen die Unzufriedenheit und auch der Vertrauensverlust in die Regierung, in das Regierungshandeln relativ groß ist. Und da kommen eben, sag ich mal, die alten Rechnungen der Entfremdung zwischen Regierung und Bevölkerung und die Klagen über Ungleichheiten, die Klagen über die Arroganz der Politik und so weiter. Das wird sozusagen ist im Augenblick in den Hintergrund gedrängt worden. Aber das wird mit Macht sich immer stärker auch in den Vordergrund geben. Wir kennen ja auch in Deutschland die Klagen und Polemiken gegen Regierungen, zu späte Reaktionen, zu späte Grenzschließung, mangelnde Versorgung, mangelnde Transparenz, mangelnde Kommunikation und so weiter. Das wird bereits auch heute sehr massiv auch von politischer Seite in Frankreich geäußert. Und das kann natürlich sozusagen auch, wird sich auch politisch äußern in den nächsten Wochen.
Dabei sagt man ja häufig, Krisenzeiten sind Regierungszeiten. Hat Präsident Macron denn für den Moment die Rückendeckung der Opposition für seinen Kurs?
Ja, mehr oder minder. Das heißt, die Opposition, da bleibt gar nicht so viel anders übrig. Wir haben ja in Frankreich ein ganz anderes System. Da kann der Präsident mit seiner Regierung eigentlich weitgehend schalten und walten. Und das nützt ja auch weidlich aus. Da funktioniert das auch. Er hat ja kaum Rücksicht zu nehmen auf Oppositionsparteien oder Bundesrat wie in Deutschland. Das funktioniert aber. Ob ihm das längerfristig tatsächlich auch hilft, ob man dann nach der Krise sagt, oh, was haben wir für einen tollen Kriegspräsidenten, der die Krise meisterhaft überwunden hat, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, da ist Frankreich doch zu sehr Frankreich, als dass nicht dann doch hinterher die alten Spaltungslinien und auch Vertrauensverluste und Oppositionen wieder zum Vorschein kommen werden. Also sozusagen, ja, Macron ist sozusagen auf der Höhe der Situation. Er handelt sehr energisch als Chef, wie er das eben auch in Frankreich sehr gut machen kann. Aber längerfristig, wenn das Land dann langsam aus der Krise kommt, dann werden alte Rechnungen auch wieder auftauchen und dann werden alte Spaltungen wieder auftauchen und dann wird es also wieder eigentlich auch politische Auseinandersetzungen geben. Und ob er da langfristig als Gewinner dasteht, das wird sich zeigen. Aber das ist, denke ich, jetzt auch wirklich nicht die Frage der Stunde.
Die Corona-Pandemie deckt ja auch ein altes Problem zwischen Deutschland und Frankreich wieder auf. Der französische Präsident hat gerade erst europäische Solidarität angemahnt und hat plädiert für die Ausgabe gemeinsamer Anleihen, also sogenannter Corona-Bonds. Scheitert es zwischen Deutschland und Frankreich immer am gleichen Punkt, also am Geld?
Nein, ich meine, zum einen ist das wirklich ein ganz alter Streit. Nicht? Frankreich und andere Länder haben schon immer gesagt im Euroraum, wir brauchen auch sozusagen eine gewisse Vergemeinschaftung der Schulden. Euro-Bonds hieß das früher, jetzt Corona-Bonds. Und die Deutschland und ein paar andere Nordländer haben sich dagegen ausgesprochen, weil sie sagen, Vergemeinschaftung der Schulden ohne auch gemeinschaftliche sozusagen verantwortungsbewusstes Handeln, das geht nicht. Ich denke, dass man sich in zwei Wochen in der EU einigen wird, vielleicht zunächst mal auf den ESM, auf diesen europäischen Stabilitätsmechanismus zurückzugreifen, wo ja auch sehr viel Geld vorhanden ist. Aber vielleicht wird auch in Deutschland mal die Debatte angestoßen. Wir hatten ja eben Herrn Hüther gehört, dass auch in Deutschland Stimmen da sind, die sagen, außergewöhnliche Situationen erfordern eben auch außergewöhnliche Maßnahmen. Also hier ist, denke ich, das letzte Wort nicht gesprochen. Insgesamt denke ich mal, dass Deutschland und Frankreich in Europa, wenn es dann darum geht, wie wird eigentlich Europa reagieren, wenn die Krise hoffentlich überwunden ist? Was heißt das für den Euro? Was heißt das für das Wirtschaftsmodell Europas, dass hier neue Auseinandersetzungen vielleicht im positiven Sinne uns bevorstehen, wie wir uns tatsächlich neu ordnen im Lichte der Krise, die wir dann hoffentlich überwunden haben werden? Und da, denke ich, wird es noch spannende Debatten zwischen Deutschland und Frankreich und anderen europäischen Partnern geben.
Fragen, die wir dann bestimmt wieder gerne mit Ihnen aufwerfen. Henrik Utterwedde war das vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.